Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Okay, also ich habe mir dann gedacht, okay, ich mache mal was sehr Skurriles, worüber ich noch nie gepredigt, also eigentlich habe ich schon ein bisschen drüber geredet. Gib mir mal die Folie, die Startfolie, damit ihr wisst, worum es geht. Also, wir feiern heute Ostern. Wir feiern Auferstehung. Wir feiern den Moment, der die Welt verändert hat, wie einfach mal kein zweiter. Der Moment, an dem der Tod besiegt wurde, weil Gott selbst Mensch geworden, für unsere Sünden gestorben und als ewig Lebender wieder auferstanden ist. Und er ist auferstanden, um der Menschheit ein Angebot zu machen, nämlich ihm in Tod und Auferstehung zu folgen, sodass wir durch ihn ewiges Leben finden. Er hat uns das Angebot gemacht, hineinzugehen in das, was die Bibel nennt, eine ewige Sabbatruhe. Das Leben zu finden, das er als Erster gefunden hat und uns anbietet, ewiges Leben. Das ist das, was wir heute feiern. Und ich möchte mit euch jetzt in eine Vogelperspektive gehen und darüber nachdenken, wie kam dieser Gedanke in die Welt und was hat dieser Gedanke mit dem Sabbatgebot zu tun? Und für die einen, die sagen, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ja, das ist meine Form von Humor. Einfach vor meinem Whiteboard zu stehen und zu sagen, da muss man einfach mal drüber nachdenken. Und deswegen gehen wir jetzt mal ganz weit zurück. Die nächste Folie bitte. Es gibt in der Bibel verschiedene Abschnitte. Also wenn man die ganze Bibel durchliest, dann stellt man fest, da gibt es irgendwie eine Schöpfung am Anfang und dann passiert erstmal nicht so viel und dann kommt die Sintflut und dann geht das irgendwie weiter. Irgendwo zwischendrin kommt dann so Leute wie Abraham, Isaak, Jakob. Auf alle Fälle, so richtig turbulent wird es dann wieder mit Mose und mit Mose kommt das, was wir nennen den alten Bund. Wenn du den Begriff nicht gehört hast, der alte Bund, das ist der Bund, den Gott mit dem Volk Israel schließt am Berg Sinai, Stichwort 10 Gebote. Und im Rahmen dieses Bundes gibt es dann Leute wie David, Salomo. Und das geht dann eine ganze Weile, das geht über Jahrhunderte hinweg, bis dann ein neuer Bund kommt. Also Mose, alter Bund und dann Jesus, neuer Bund. Und da stecken wir jetzt gerade mittendrin. Je nach Modell, was du für die Endzeit favorisierst, gibt es noch ein tausendjähriges Reich. Auf alle Fälle, wir alle, ich glaube, alle Christen warten auf das, was wir jüngstes Gericht nennen. Und dann gibt es Schöpfung 2.0. Das, wo wir eigentlich hinwollen. Ich möchte jetzt mit euch, deswegen dieser Überblick, einfach nur mal betonen, dass es einen alten Bund gibt und einen neuen Bund. Im Hebräerbrief wird eine Gegenüberstellung gemacht. Hebräer Kapitel 8, die Verse 8 und 9 lesen wir. Denn tadelnd spricht er, das ist Gott, zu ihnen, das sind die Israeliten. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Also wir sind im alten Bund und Gott sagt zu den Leuten im alten Bund, hört mal her, es wird einen neuen Bund geben. Und dann heißt es nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte. Ganz wichtiger Punkt, der alte Bund ist eine Vorstufe, ist dazu da, das Kommen Jesu vorzubereiten, aber er ist nicht das Eigentliche. Es ist wichtig, dass wir das gut verstehen. Der neue Bund ist nicht die Fortsetzung des alten Bundes. Oder mit den Worten von dem Herrn Jesus aus Lukas 5, Stellen, die ihr kennt, da heißt es in Vers 37, und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen, weil er noch nachgärt. Und er selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Das heißt, neuer Wein, der neue Bund, eine neue Religion, die es so noch nicht gab, gehört in neue Schläuche, braucht eine neue eigene Form. Und deswegen ist das auch ein Stück weit falsch, wenn man fragt, was ist eigentlich heute vom alten Bund noch gültig? Die Frage ist deshalb falsch, weil der neue Bund kein reformierter alter Bund ist. Versteht ihr? Hebräer 8, nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte. Der neue Bund heißt neuer Bund, weil er wirklich neu ist. Er ist eine andere Art von Bund. Es ist derselbe Gott, der diesen Bund mit tatsächlich erstmal demselben Volk schließt, nämlich mit Israel, dann aber beim neuen Bund diesen Bund öffnet für alle Menschen. Aber es ist ein komplett neuer Bund. Warum ist das wichtig? Weil ich euch heute einen Slogan mitgebracht habe. Und dieser Slogan wird euch durch diese Predigt begleiten. Dieser Slogan heißt, halte den Sabbat nicht. Und halte den Sabbat. Wenn du jetzt sagst, ist das Humor? Ja, meiner. Wir springen nochmal zu der Idee zurück. Der alte Bund, geschlossen am Berg Sinai mit dem Volk Israel, ist das eine. Und dann gibt es den neuen Bund. Und der neue Bund hat etwas mit Ostern zu tun. Also wenn man sagen würde, wann wurde der denn wo, wie geschlossen, würde man sagen, das ist schon so ein prozesshaftes Ding. Der neue Bund, der kommt so Schritt für Schritt zur Geltung. Aber im Zentrum steht das Kreuz, steht Golgatha. Ist genau das, was wir jetzt feiern. Und dieser neue Bund, geschlossen mit Israel, ist offen für uns Heiden. Deswegen gibt es für uns, die wir hier sitzen, Hoffnung. Denn ich denke, keiner von uns hat jüdische Vorfahren und könnte sagen, tschakka, ich hab's geschafft. Nee, wir sind die Heiden. Der alte Bund bereitet den neuen Bund vor, aber der neue Bund ist keine Weiterführung. Ich sage das deshalb so deutlich, weil es gibt im Internet allerlei schräge Typen und Ideen, die behaupten, wir müssten als Christen unbedingt den Sabbat halten, um echte Christen zu sein. Alles andere ist Irrlehre. Das kommt dann entweder von der katholischen Kirche, von Konstantin oder den Illuminaten oder von allen dreien. Aber das ist so, ihr werdet auf solche Leute stoßen im Internet, die sagen, wenn du nicht den Sabbat hältst, dann kannst du kein richtiger Christ sein. Und natürlich ist das irgendwie, man kann die Frage schon stellen, wenn der neue Bund nicht die Weiterführung des alten Bundes ist, was mache ich dann eigentlich aus den Geboten des alten Bundes? Da gibt es ja sowas wie 10 Gebote. Sind die dann weg? Und die Antwort lautet ja. In gewisser Weise ja, aber auf eine besondere Weise ja. Es geht, wenn wir die Gebote des alten Bundes anschauen, es geht immer, wenn die Frage im Raum steht, was gilt davon heute noch? Es geht immer um das Konzept der Erfüllung. Matthäus Kapitel 5, Vers 17. Da sagt der Herr Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Also Jesus kommt nicht und sagt, oh, Gesetz und Propheten, nun tschüss, Freunde, ab auf die Müllhalde. Sondern ich bin gekommen zu erfüllen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und bei dem Begriff erfüllen ist jetzt Folgendes wichtig. Wenn man sich die Gebote des Alten Testaments anschaut, dann werden die auf zwei ganz unterschiedliche Weisen erfüllt. Okay? Also Erfüllung hängt davon ab, was ich für ein Gebot habe. Und ich fange mal ganz einfach an. Es gibt Gebote, sind moralischer Art. Du sollst nicht töten. Ne? Sowas zum Beispiel. Sollst nicht Ehe brechen. Sollst deine Eltern ehren. Diese Gebote werden von dem Herrn Jesus dadurch erfüllt. Erfüllt im Sinne von vollgemacht. Dadurch erfüllt, dass er seine Jünger auffordert, Menschen zu lieben. Und für den Fall, dass wir nicht genau wissen, was das ist, Liebe, du kannst an Karfreitag sehen, wie weit Liebe geht. Liebe geht, so wie Jesus sie fordert von uns, eigentlich immer bis zum Äußersten. Liebe ist bereit, für den anderen zu sterben. Und deswegen kann ich alle Gebote, alle moralischen Gebote des Alten Testaments, ich kann die unter das Liebesgebot packen. Und dass das ein Gedanke ist, der durchaus auch im Neuen Testament sich wiederfindet, Römer Kapitel 13. Römer Kapitel 13, die Verse 9 und 10, da heißt es, denn dass du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und ihr merkt schon, das klingt schon ziemlich nach 10 Gebote. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, das in diese Kategorie moralische Gebote fällt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also der Herr Jesus wiederholt, erfüllt die moralischen Gebote dadurch, dass er sagt, hey, es gibt da ein Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn du das lebst, wie ich es dir vormache, dann machst du das andere sowieso. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Wenn wir uns die Frage stellen, wie erfüllt der neue Bund die moralischen Gebote des Alten, dann nimmt er die nicht Wort für Wort mit, sondern er sagt, hey, es gibt das Liebesgebot und aus der Liebe für Menschen heraus möchte ich gerne, dass du nach dem Vorbild der moralischen Gebote des Alten Bundes mit Menschen umgehst. Von daher können die moralischen Gebote einem Sünder zeigen, dass er Sünder ist und uns Hinweise geben, wie man richtig liebt. Aber sie sind natürlich nie genug und das merkt man in der Bergpredigt, wo der Herr Jesus Dinge sagt, wie ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und das ich aber sage euch, schaut immer in mein Herz hinein. Nimmt mich immer auf eine andere Weise noch mit in die Erfüllung der Gebote mit hinein. So, jetzt eine Einschränkung. Ich habe gesagt, die Gebote werden auf zweierlei Weise erfüllt. Es gibt auf der einen Seite die moralischen Gebote. Die finden sich im neuen Bund, also dadurch wieder, dass Jesus seine Jünger auffordert, Menschen so zu lieben, wie er selber es am Kreuz vorgemacht hat. Aber es gibt natürlich auch kultische Gebote. Das sind Gebote, die drehen sich überhaupt nicht um Moral. Das sind Dinge, die drehen sich um rein und unrein. Die drehen sich um Speisegebote, Feiertage, Opfer, Priester, Tempel. Dieses gesamte Paket, was ist denn damit? Frage, fallen die einfach mit dem Kommen Jesu weg? Und die Antwort muss natürlich lauten, nein. Auch sie werden erfüllt, nur halt auf eine andere Weise. Die moralischen Gebote gehen im Liebesgebot auf und werden durch das Vorbild Jesu nochmal intensiviert und, ich nenne das mal, veredelt. Die kultischen Gebote erfüllen sich in der Person des Messias. Ich kann das jetzt nur anreißen, aber ich kann die kultischen Gebote des Alten Bundes nehmen als prophetisch illustrative Wegweiser auf den Messias hin. Sie bereiten bildhaft eine Person vor. Ganz simples Beispiel und nicht alle die Beispiele sind so simpel. Aber ganz simpel, damit ihr versteht, was ich meine. Auszug aus Ägypten, 10 Plagen, letzte Plage, Tod der Erstgeburt, Passahlamm. Okay? Passahlamm. Eine Familie nimmt ein Lamm ins Haus, schlachtet das Lamm und streicht das Blut an die Pfosten und an die Tür, ja, so dass, wenn die 10. Plage kommt, dieser Todesengel durchgeht und die Erstgeburt erschlägt, er an diesem Haus vorbeigeht. Das ist ein Bild. Passahlamm. Ein Tier stirbt und rettet Israeliten vor dem sicheren Tod. Das hat was mit Glauben zu tun. Bin ich bereit, dieses Tier im Vertrauen darauf, dass Gott mich rettet, weil ich ein Lamm schlachte, bin ich bereit, das zu tun, was Gott sagt? Ich vertraue Gott. Und ja, stellvertretend für meinen Erstgeborenen stirbt dieses Tier. Passahlamm. Ein Bild. Und dann kommt Paulus und sagt, hey, jetzt übertragen wir dieses Bild vom Passahlamm, dass da einer stellvertretend für einen anderen stirbt. Jetzt übertragen wir das einfach mal auf Jesus. Und er kann dann im 1. Korintherbrief sagen, denn auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Ich hoffe, ihr versteht das so ein bisschen, was ich meine. Hier ist das Passahlamm, hier ist die Erfüllung dieses alttestamentlichen Bildes am Kreuz von Golgatha. Hier ist das Bild, hier ist die Realität. Hier ist, um jetzt ein anderes Wort zu gebrauchen, der Schatten und hier ist die Person, die den Schatten wirft. Kolosser Kapitel 2, Vers 16 und 17. So richte euch nun niemand wegen. Also warum soll man uns nicht richten? Womit können wir umgehen, wie wir Bock haben? So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Warum? Die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus. Also ich habe im Alten Testament den Schatten, der besteht aus Speisegeboten, aus bestimmten Festen, aus dem Sabbat. Und ich habe dann im Neuen Testament die Person, die diesen Schatten in den alten Bund hineingeworfen hat. Das ist die Idee dabei. Wenn wir diese Idee verstanden haben, hier ist der Sabbat und hier ist die Erfüllung des Sabbats in der Person von dem Herrn Jesus, dann bedeutet das in dem Moment, wo der Herr Jesus mit seinem Lehrdienst anfängt, wo die Person dasteht, brauche ich den Schatten nicht mehr. Versteht ihr? Der Schatten weist auf die Person hin, aber er verliert natürlich in dem Moment seine Funktion, wo ich die Person vor mir stehen habe. Oder anders ausgedrückt, das Bild will sich erfüllen und erfüllt sich in einer Person. Und weil der Sabbat, also ich rede jetzt über den alttestamentlichen Sabbat, so wie ihn Juden gehalten haben, streng nach den 10 Geboten, weil der Sabbat ein Schatten, der Christus aber die Erfüllung ist. Deswegen kann ich in meinem Slogan auch sagen, halte den Sabbat nicht. Okay? Ich habe mit dem ursprünglichen Sabbat, mit dem, was da im Alten Testament steht, habe ich als Christ tatsächlich nichts zu tun. Dieses einen Tag in der Woche, wo man nicht arbeitet, nicht arbeiten darf, wo die Todesstrafe draufsteht, wenn man es tut, damit habe ich tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Und das ist auch das Zeugnis der ersten Christen. Bitte die Folie mit den 12 Gründen. Hier, 12 Gründe gegen den Sabbat. Also wenn mal jemand kommt und sagt, hey, du musst aber den Sabbat halten, wehe, du gehst am Sabbat arbeiten oder machst irgendwie deine Wohnung sauber oder sonst, dann kannst du sagen, ich hätte hier mal 12 Gründe. Weiß nicht, ob die dich überzeugen, aber das sind schon mal 12 für den Start. Erstens, der Sabbat ist, hatten wir gerade gesehen, in Jesus erfüllt. Zweitens, gehe ich jetzt nicht so tiefer drauf ein, schaut euch auf Frogwords einfach das Skript an, da habt ihr die Bibelstellen dazu. Jesus selber hat den Sabbat gebrochen, hat einfach drauf losgearbeitet, hat einfach Leute geheilt, wie er Lust hatte. Drittens, Jesus nennt sich mal eben Herr des Sabbats. Das heißt, der Sabbat dient ihm und nicht er dem Sabbat. Viertens, der Sabbat ist ein Bundeszeichen des alten Bundes. Kein Bundeszeichen des neuen Bundes, also sorry, hat mit uns eigentlich nichts zu tun. Und deswegen sehen wir in der Apostelgeschichte fünftens auch die Christen am Sonntag Gottesdienst feiern. Aha. Übrigens gibt es auch im Alten Testament sechstens keinen Hinweis darauf, dass Gott von Heiden erwartet hat, den Sabbat zu halten. Ist also überhaupt kein Gebot für alle Menschen, sondern ist etwas siebtens typisch Jüdisches. Es gibt nämlich auch vor dem Alten Bund keinen Hinweis darauf, dass Menschen den Sabbat gehalten hätten. Also es gehört direkt zu diesem Bund, den Gott mit allen Israeliten schließt. Achtens, Apostelkonzil, da wird ja die Frage gestellt, was gilt denn jetzt noch für Heiden? Der Sabbat war nicht dabei. Dann, ganz spannend, neuntens, wir haben ja einige Sündenkataloge im Neuen Testament. Steht da irgendwo die Sünde vom Nichthalten des Sabbats? Nee, die fehlt. Ganz im Gegensatz zum Alten Testament, wo das Brechen des Sabbats in diversen Anklagen von diversen Propheten immer mal wieder kommt. Zehntens, da wo Leute es als Christen dann trotzdem tun, wie zum Beispiel die Galater, da werden sie von Paulus dafür verurteilt. Elftens, derselbe Paulus lehrt, natürlich kannst du einen Tag halten, besonders halten, wenn du magst, musst du aber halt nicht. Ist so eine Sache, nennt man Mittelding. Kannst machen, wie du willst. Wenn du sagst, ich brauche so einen Tag, hey, mach es einfach. Aber wenn du sagst, das muss man tun, falsch. Es ist ein Ding, wo du eine Freiheit hast nach deinem Gewissen. Und deswegen zieht sich dieser Gedanke, dass der Sabbat vorbei ist, bis hinein in die Kirchenväter. Und ich habe euch von Justin dem Märtyrer ein Zitat mitgebracht aus der Apologie, wo ihr merkt, das sind jetzt die Christen Anfang 2. Jahrhundert. Und da schreibt er über das, was Christen tun. An dem Tage, den man Sonntag findet, findet eine Versammlung aller statt, die in Städten oder auf dem Land wohnen. Am Sonntag aber halten wir alle gemeinsam die Zusammenkunft, weil er der erste Tag ist, an welchem Gott durch Umwandlung der Finsternis und des Urstoffes die Welt schuf und weil Jesus Christus, unser Erlöser, an diesem Tag von den Toten auferstanden ist. Halleluja, oder? Also jetzt wissen wir, warum am Sonntag gefeiert wird und eben nicht am Sabbat. Sabbat in seiner ursprünglichen Form sollen wir nicht mehr halten. Wer mich kennt, weiß, ich bin für einen Ruhetag. Bitte macht einen Ruhetag. Wir dürfen weise und vernünftig sein, aber wir dürfen nicht lehren, dass das Sabbatgebot aus den 10 Geboten heute noch gilt. Oder sich durch ein "Du sollst den Feiertag heiligen" so durch die Hintertür wieder einschleicht. Das steht nicht in der Bibel. Okay? Ich weiß, Lutheraner mögen mich an der Stelle vielleicht nicht, aber es steht nicht in der Bibel. Du darfst den Feiertag heiligen, wenn du das magst, aber du musst es nicht. Der Sabbat war dazu da, auf Jesus hinzuweisen. Hat er getan. Einen Tag der Ruhe, so wie es im Alten Bund steht, einen Tag der Ruhe, so ein Tag, der zwingend eingehalten werden muss, so einen Tag gibt es im neuen Bund als Gebot nicht. Und um das auch einmal deutlich zu sagen, es gibt übrigens auch kein Gebot, am Sonntag Gottesdienst zu feiern. Die Christen haben das gemacht und es gibt anscheinend naheliegende Gründe und auch schöne Parallelen zur Auferstehung. Aber zu sagen, wir dürften nicht am Montag Gottesdienst feiern, ich wüsste nicht, wie ich das begründen sollte. So, mein Slogan, kriege ich nochmal meinen Slogan bitte? Mein Slogan heißt, Slogan, Folie 3, da, halte den Sabbat nicht. Jetzt habt ihr die erste Hälfte wirklich verstanden. Sabbat, alter Bund, damit haben wir erstmal nichts zu tun. Mein Slogan heißt aber, halte den Sabbat nicht und halte den Sabbat. Und ich bin jetzt nicht verwirrt, wenn ich so einen Slogan schreibe, sondern einfach nur, es ist meine Art von Humor. Warum dieses Provokative, halte den Sabbat? Halte ihn nicht, ist klar. Wie kommt jemand auf den Gedanken zu sagen, halte den Sabbat, wenn so deutlich ist, dass wir es nicht tun sollen? Naja, ich nehme euch jetzt mal mit auf eine Reise und ich hoffe, ich hänge euch nicht ab, weil es ist so eine Jürgen-Reise. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Wenn wir über Ostern nachdenken und über Prophezeiungen, die für Ostern wichtig sind, die auf Ostern hinweisen. Und ich würde euch fragen, was ist die markanteste Prophezeiung im Alten Testament, die etwas über Ostern sagt? Wo wird Ostern in einer Weise vorhergesagt, wie vielleicht nirgends sonst? Dann müssten von euch aus der Pistole geschossen 2 Antworten kommen. Da müsste sein Psalm 22 und es müsste kommen Jesaja 53. Das sind die 2, wo du sagst, die müssten wirklich, da würde ich einfach erwarten, dass jeder weiß, im AT, wenn man so Hardcore-Prophezeiungen auf Ostern braucht, Psalm 22, Jesaja 53. So, wenn man jetzt, also wenn du nicht weißt, wovon ich rede, bitte lies Jesaja 53 zu Hause in Ruhe durch. Lesen, staunen und sich freuen. Es ist so, als würdest du denken, woher weiß der das? Wie kann das sein, dass der ein halbes Jahrtausend vor Jesus gelebt hat und genau erklärt, wofür Jesus am Kreuz stirbt? Also bis dahin, dass da steht, dass der Herr Jesus bei einem Reichen sein Grab fand und für seine Peiniger Fürbitte eingelegt hat. Also da steht alles. Denkst du, das kann doch gar nicht sein. Doch. Das steht da schon mal. Das ist eben Prophezeiung. Also coole Sache. Jesaja 53, meine Übersicht, genau. Schaut mal, jetzt kann man Jesaja 53 lesen. Jetzt hat aber Jesaja mehr als 53 Kapitel. Das Buch hört da nicht auf. Ich könnte weiterlesen. Und das Thema geht weiter. In Jesaja 53 lesen wir von dem leidenden Gottesknecht. Wir lesen in Jesaja 53 vom Kreuz, davon, dass da einer am Kreuz stirbt für die Sünden der anderen. Jetzt liest du Jesaja 54 und denkst dir, was kommt denn als nächstes für ein Thema? Und das Schöne ist, dass Paulus uns im Galaterbrief da mit reinnimmt. In Jesaja 54 geht es um das neue Jerusalem. Denkst du dir, spannend. Ja? Das heißt, ich habe in Jesaja 53 das Kreuz, ich habe in Jesaja 54 eine Beschreibung der Gemeinde. Wow, na vielleicht, wenn ich weiterlese, habe ich noch was. Liest du noch ein Kapitelchen weiter? Jesaja 55 ist die Einladung an alle Menschen, bitteschön jetzt hier Teil dieser neuen Gemeinschaft zu werden. Und es ist die Ostereinladung. Wenn ihr wissen wollt, Welche Einladung für alle Menschen seit Ostern im Raum steht. Lasst uns jetzt Jesaja 55, die Verse 1 bis 12 lesen. Das ist das, was wir allen Menschen predigen dürfen. Jesaja 55, da heißt es, auf ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, also die ihr, glückselig die Armen im Geist, wenn euch das an irgendwas erinnert. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Das ist die Sprache des Alten Testaments. Aber hier wird zum Ausdruck gebracht, wenn du etwas umsonst bekommst. Wir nennen das im Neuen Testament, wir nennen das Errettung aus Gnade. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich. Und da merken wir, das ist ein Hinweis auf die Predigt als ein Mittel der Errettung. Und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Und ganz oft hören wir am Ende hier in der Gemeinde, wenn es um den Segen geht, Hebräer 13, wo genau von diesem ewigen Bund geredet ist. Gott will einen neuen ewigen Bund mit Menschen schließen. Getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Also im Alten Testament ist davon die Rede, dass Gott Menschen retten will durch einen neuen Bund. Er hat das David verheißen. Und hier geht Jesaja, auch ungefähr so ein, sagen wir mal 400 Jahre nach David, so über den dicken Daumen, geht er darauf ein. Siehe, ich habe ihn, das ist David und insbesondere sein Nachkomme, also der Messias. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du, das ist jetzt der Messias, du wirst eine Nation herbeirufen. Merkt ihr, hier geht der Blick nach draußen, weit weg von Israel. Eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst. Hier sind nicht Israeliten im Blick, die sich retten lassen. Und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen wegen des Herrn deines Gottes und wegen des Heiligen Israels. Hier ist der Blick nach draußen. Ungläubige Heiden werden kommen und diesen Gott anbeten. Denn er hat dich herrlich gemacht. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Die Definition für Buße und Umkehr, oder? Also ich wüsste keine bessere Stelle, wenn mich jemand fragt, was ist denn Buße, wie wird man denn gerettet? Ich lese immer die Stelle vor. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Hier lesen wir etwas über Errettung aus Gnade. Hier lesen wir eine Aufforderung, Buße zu tun. Und dann kommt dieses Herrliche, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Stimmt. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein. Und jeder, der ein bisschen Neues Testament kennt, der weiß natürlich, oh, das klingt ein bisschen nach Johannes 1, oder? Wenn das Wort vom Himmel kommt auf die Erde und auf der Erde Gottes Plan erfüllt. Ich meine, das ist nicht so furchtbar weit weg von dem, was Johannes 1, Johannes 5 und diese ganzen anderen Stellen sagen. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren. Das ist das, was wir gerade feiern übrigens, ja, dass da einer nicht leer zurückkehren wird, dass da einer gekommen ist mit einem Auftrag, den er zu Ende gebracht hat, sondern es bewirkt, was mir gefällt, und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Hammer! Boah, also ich weiß nicht, ich bin ja, vielleicht ist mein Humor ein anderer als eurer und meine Liebe zur Schrift auch, aber ich kann das nicht lesen ohne, boah, ey, Altes Testament, Errettung aus Gnade, Aufforderung zur Buße, das Wort kommt auf die Erde, um zu bewirken, was Gott möchte, nämlich die Veränderung von Herzen im Leben von Heiden, die sich diesem Gott Israels zuwenden. Wahnsinn! Einfach nur Wahnsinn. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Na, schön. Also das ist einfach Poesie. Bis dahin ist alles schön, oder? Jesaja 53, das Kreuz. Jesaja 54, die Gemeinde. Jesaja 55, die Einladung an alle Heiden. Du könntest auch die Apostelgeschichte jetzt daneben schreiben, aber ist egal. So, jetzt haben wir das. Und jetzt kommt Jesaja 56. Wir haben eben gehört, dass Gott sich prophetisch wünscht für den neuen Bund, dass sich aus der Welt ein neues geistliches Volk sammelt, das durch Buße und durch Umkehr zu einem Teil der Gottesgemeinschaft wird, die es immer schon gab, nämlich dem Volk Gottes. Dass da eine Gemeinschaft ist, die sich an dem freut, was Gottes Wort gewirkt hat und in genau dem Frieden lebt, der einfach mal aus einer Errettung aus Gnade erwächst. Und ja, die Wortwahl ist für uns gewöhnungsbedürftig. Wir sind dann 21. Jahrhundert, Westeuropa, nüchtern Deutsch, also ist schon heikel. Aber jetzt wird's richtig spannend. Ich hatte ja gesagt, wie war der Slogan? Folie 3. Der Slogan war, halte den Sabbat nicht und halte den Sabbat. Wie komme ich auf diesen zweiten Teil? Kann ich euch zeigen. Wir lesen weiter, Jesaja 56. Und da haben wir die Verse 1, 2, 4 und 6. Und achtet mal, wenn ich das vorlese. Wir sind immer noch im neuen Bund. Wir sind immer noch bei der bildhaften Beschreibung. Achtet mal, was hier steht. So spricht der Herr, wahrt das Recht und die Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es kommt, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart wird. Jetzt wird's ganz spannend. Glücklich der Mensch, der dies tut, und das Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat bewahrt. Ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Vers 4. Da geht es um die Eunuchen. Warum auch immer. Werde ich jetzt nicht erklären. Den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich wohlgefallen habe. Vers 6. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, übrigens, das sind jetzt wieder wir Ex-Heiden, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und alle, die an meinem Bund festhalten. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie drei Viertel der Predigt uns klar gemacht, der Sabbat hat mit uns nichts zu tun. Jetzt springen wir in eine prophetische Beschreibung des neuen Bundes und da steht plötzlich drin, du sollst den Sabbat bewahren. Und nicht einmal, sondern gleich dreimal. Frage, warum? Und das ist jetzt, was ich euch gerade gezeigt habe, Jesaja 56, ein Text, der wirklich Menschen verwirrt. Einfach deshalb, weil prophetisch der neue Bund beschrieben wird und weil dreimal da steht, wir sollen den Sabbat bewahren. Kann das etwas anderes bedeuten, als dass Christen den Sabbat halten sollen? Haben sie aber nicht getan. Tun sie bis heute nicht. Ist die Sonntagsheiligung, wie manche behaupten, vielleicht wirklich das Zeichen des Antichristen? Und ihr könnt das noch und nöcher rauf und runter im Internet finden. Der Beleg dafür, dass wir als Christen hier komplett falsch unterwegs sind. Und die Antwort muss irgendwie lauten, nein. Frage, wie erkläre ich es dann meinem Kind? Naja, das hat damit zu tun, dass Jesaja hier die Sprache des Alten Testamentes verwendet, aber bitteschön erwartet, dass wir es ins Neue Testament übertragen. Also es ist die Sprache des Alten Bundes, weil die Leute verstehen ja nichts anderes, aber ich muss den Sprung schaffen rüber in den Neuen Bund. Ich muss also den Sprung schaffen von bildhafter Sprache in eine andere Realität. Wir nehmen mal Jesaja 56, Vers 7. Gleicher Kontext, einfach nur ein anderer Vers. Da heißt es, über die gleichen Leute, also über die zukünftigen Gläubigen im neuen Bund, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. So, dieselben Leute, die den Sabbat halten, bringen also Schlachtopfer da, Brandopfer da, ziehen nach Jerusalem zum heiligen Berg und freuen sich im Tempel. Und wir wissen, dass wir das nicht tun, oder? Also wenn wir diesen Vers jetzt, lass ihn bitte mal noch stehen, wenn wir diesen Vers Jesaja 56, 7 übertragen, dann bleibt da kein realer Berg, kein realer Tempel und keine echten Brand- und Schlachtopfer übrig. Müssen sie ja auch nicht, weil wir im neuen Bund ja diese Dinge alle übertragen dürfen. Wisst ihr, der Berg Zion ist ein Bild für die Gemeinschaft mit Gott. Der Tempel ist ein Bild für das Haus Gottes, sprich für die Gemeinde. Und die Opfer im neuen Bund sind ein Bild für unser Leben. Römer 12, Vers 1 und 2, wenn ihr das mal nachlesen wollt. Wir bringen geistliche Schlachtopfer dar, schreibt Petrus. Wenn ich das nur ausdrücken möchte im alten Bund, dann können die mit der Idee geistliches Schlachtopfer, weltweite Gemeinde, Gemeinschaft, mit, die können damit nichts anfangen, weil das ist nicht ihr Denken. Sie sind die Vorbereitung, sie sind das Bild, wir sind die Realität. Und deswegen müssen wir Vers 7 einfach mal übertragen. Und bei Vers 7 ist es völlig klar, weil keiner würde sagen, komm, lass uns draußen noch ein Schlachtopfer bringen. Ich habe eine Ziege dabei. Jetzt steht da aber dreimal, du sollst den Sabbat halten. Und weil Sabbat so ein bisschen einfacher wäre, fangen Leute an, beim Sabbat anders zu denken. Und da steht ja, wir sollen den Sabbat bewahren. Und wenn wir über das Sabbat-Konzept nachdenken, dann müssen wir analog zum Berg Zion, zum Haus Gottes und zu den Opfern, wir müssen überlegen, wie kann ich das Sabbat-Konzept hier übertragen ins Neue, in den neuen Bund. Und das machen wir jetzt noch kurz zum Schluss und dann haben wir es. Der Sabbat als ein Tag, wo ich nicht arbeite, hat sich für uns als Bundeszeichen erledigt. Aber der Sabbat als ein Hinweis auf Jesus hat sich natürlich nicht erledigt. Nicht nur nicht erledigt, sondern wenn ich Jesaja nochmal zitieren darf, glücklich der Mensch, der dies tut. Also das Sabbatkonzept zu verstehen und zu bewahren, macht dich glücklich. Und es geht weiter, du bekommst in Gottes Haus einen Platz und einen Namen. Es ist die Grundlage dafür, dass du dich an Gott freuen und Gott sich an dir freuen kann. Das heißt, Leben mit in Gemeinschaft mit Gott ist nur möglich, wenn ich die Übertragung dieses Sabbat-Konzeptes aus dem alten Bund verstehe. Deswegen heißt es im Slogan auch, halte bloß den Sabbat. Halte ihn, das ist wichtig. Aber Frage, wie tue ich das? So, und jetzt bitte hört nochmal ganz genau zu. Der Sabbat, ich meine jetzt das Original, alter Bund. Der Sabbat steht für Ruhe. Ich höre auf zu arbeiten und ich vertraue darauf, dass Gott mich versorgt. Das ist alter Bund. Ich genieße einen Tag lang meine Abhängigkeit von Gott. Und dasselbe Konzept liegt jetzt der Errettung aus Gnade durch Glauben zugrunde. Jesus ist die Erfüllung des Sabbatkonzeptes, weil er mich zur Ruhe bringt. Und nicht nur einen Tag lang, sondern mein ganzes Leben lang. Bei Jesus finde ich das an Ruhe, wonach sich meine Seele sehnt. Bei ihm kommt die Angst vor dem Verlorengehen genauso zur Ruhe wie dieses sich selber anstrengen müssen, alle Gedanken der Minderwertigkeit, alles Religiöse, wo ich denke, ich muss was machen, damit ich Gott gefallen kann. Versteht ihr? Das kommt alles bei Jesus zur Ruhe. Und deswegen kann der Hebräerbrief Bekehrung auch als den Eingang in die Ruhe Gottes beschreiben. Hebräer Kapitel 4, Verse 9 bis 11. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, und das ist nichts anderes, lest euch das ganze Kapitel durch, das ist nichts anderes, als wer sich bekehrt hat, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Also, ich hab's geschafft, ich bin am Ziel. Und dann heißt es hier, Vers 11, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt. Bekehrung heißt, ich gehe in die Ruhe Gottes ein. Lasst uns eifrig sein, in die Sabbatruhe des neuen Bundes einzugehen. Und merkt ihr, was das Gegenteil ist? Hier, Ungehorsam. Oder die andere Stelle, Hebräer 3, Vers 19. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen, und hier geht es wieder um die Ruhe, nicht in die Ruhe hineingehen konnten. Zwei Dinge, die Menschen davon abhalten, in die Sabbatruhe, die Jesus allen anbietet. Das ist Ostern. Ostern heißt, hier ist eine Ruhe für dich, in die du eingehen kannst. Ich hab die Tür aufgemacht. Das Einzige, was du nicht tun darfst, ist ungläubig sein, ungehorsam sein. Das sind die Dinge, Unglaube und Ungehorsam, die Menschen davon abhalten, in die Sabbatruhe einzugehen. Wofür steht Sabbatruhe im Neuen Bund? Dafür, dass ich glaube, dass ich aufhöre, mich selber retten zu wollen, dass ich aufhöre, mein eigenes Ding durchzuziehen, dass ich völlig vertraue auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Dass Ostern für mich das Zentrum meines geistlichen Denkens wird. Und deswegen, ich halte den Sabbat nicht. Aber ich halte den Sabbat. Ich muss ihn halten. Das sagt Jesaja 56. Hör bloß nicht damit auf. Es ist total wichtig. Ich lebe jeden Tag in der Ruhe und in dem Frieden, die Jesus mir durch den Glauben, und das heißt letztlich durch nichts tun. Versteht ihr? Ich habe nichts getan, mir den Himmel zu erarbeiten. Ich habe einfach nur eine Sache gemacht. Ich habe vertraut, auf Gott vertraut. Und in dem Moment, wo ich dieses Sabbatkonzept durchdacht und verinnerlicht und da durchgegangen bin, das ist wie so eine Tür, ja? Ich gehe durch und sage, jetzt höre ich auf. Jetzt gehört mein Leben Gott. Ende. Er hat's gemacht am Kreuz. Das muss reichen. Wenn du da durch bist, in der Ruhe Gottes angekommen, dann bist du am Ziel. Mehr geht nicht. Mehr braucht es nicht. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass wir das verstehen. Wenn ich sage, ich bleibe in der Sabbatruhe, dann heißt das, ich werde mich gegen jede Form von Unglauben und Ungehorsam stemmen, der sich in meinem Leben breit machen will. Ich werde die Ruhe und ich werde den Frieden, die Versorgung, die Sicherheit, vor allem ich werde Gottes Nähe genießen. Und zwar jeden einzelnen Tag, Tag für Tag, Woche für Woche. Warum? Ich bin am Ziel. Da gibt's nichts mehr zu tun. Game over. Erledigt. Am Kreuz ist alles passiert. Und du brauchst ein Bild dafür, dass am Kreuz alles passiert ist, dass wir wirklich zur Ruhe gekommen sind. Dass wir aufhören können, darüber nachzudenken, reicht's? Habe ich genug gemacht? Bin ich wertvoll genug? Habe ich endlich genug, damit Gott mich liebt? Versteht ihr? Das sind diese verrückten Gedanken. Und die brauchen wir nicht. Die brauchen wir einfach nicht. Wir sind am Ziel, weil Jesus die ganze Arbeit auf sich genommen hat. Ich muss und ich kann nichts tun, weil er alles getan hat. Es war sein Leben am Karfreitag für meins. Das, was wir an Ostern feiern und im Abendmahl gleich noch bezeugen, ist Folgendes. Ein anderer hat gearbeitet, hat sich mit unseren Sünden abgemüht, hat den Drecksjob erledigt, damit wir zur Ruhe kommen und durch den Glauben, wichtig, durch den Glauben, geschenkt bekommen, dass uns unsere Schuld vergeben ist und dass wir an seiner Seite nie wieder Angst haben müssen, verloren zu gehen. Und jetzt begreift ihr hoffentlich, warum der Sabbat als Bundeszeichen so merkwürdig prominent in den 10 Geboten verortet ist, wo du sagst, was soll das da? Ganz einfach. Weil ein Tag der Ruhe, ein Tag, wo Menschen sich ausruhen, das Konzept beschreibt, wonach alle Menschen, die in der Ewigkeit bei Gott sein werden, wonach alle Menschen gerettet werden müssen. Und das ist ein Konzept, das als Angebot seit Ostern allen Menschen offen steht, die durch pures Vertrauen, alleine nur durch Glauben, zu Gott umkehren und sagen, ich möchte in dieser Sabbatruhe leben. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.